Seid im Herrn willkommen, liebe Geschwister. Wer konnte denn heute Nacht noch gut schlafen? Ja. Manchmal ist es aber auch gut, wenn uns diese Dinge auch unruhig machen, was wir da so hören, was sich alles entwickelt. Aber wir können trotzdem ruhig schlafen, weil wir wissen, der Herr Jesus ist Sieger, auch über all diese Mächte, die sich aufbäumen zum letzten Rückzugsgefecht vor seiner Wiederkunft. Unter dem Aspekt haben wir ja auch gestern diese Themen betrachtet, Gemeinde Jesu in der Endzeit und auch Diktatur Europa. Ich denke, die meisten waren da. Wir haben erschütternde Dinge gehört, auch in Zitaten, was alles so läuft, was so geplant ist, an Gesetzen, die unsere Meinungs- und Predigtfreiheit einschränken können, was auch Verfolgung mit sich bringen kann. Und das ist auch ein Aspekt des Themas, was ich heute Morgen mit uns betrachten möchte, Leiden und seine Überwindung. Also nicht nur Leiden, sondern auch die Überwindung des Leidens. Dazu zunächst ein Bibelvers, der mir selber immer wieder eine große Hilfe geworden ist, in vielen Leiden, die auch ich erleben musste. Und zwar 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht das tröstliche Wort: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu. Er weiß um unsere Kraft. Der eine hat mehr, andere weniger Kraft. Und dazu bemisst er dann auch das Paket, das jeder von uns zu tragen hat, in schwererem oder leichterem Leiden. Ich möchte in vier Teilen das Thema betrachten, und zwar verschiedene Arten des Leidens mit uns betrachten. Dann auch die Frage stellen, woher kommt das Leid? Die sogenannte Theodizee-Frage, die ja für viele Menschen entscheidende Frage ist, dass sie nicht an Gott glauben wollen. Die sagen, warum lässt Gott das zu, nicht, diese Frage. Dann aber auch noch zwei weitere Fragen. Gibt es einen Sinn des Leidens? Und gibt es einen Weg zur Überwindung des Leidens? Die Arten des Leidens, da könnte ich jetzt vieles sagen. Ich kann nur weniges jetzt nennen. Allein unter uns sind manche, die von Krankheiten geplagt sind, ob es jetzt ein Schnupfen ist, ob es Grippe ist, ob es Bandscheibenvorfall ist, ob es Operationen sind. Ja, wir haben einige Beispiele auch hier jetzt schon kennengelernt, auch in unserer Mitte. Körperliche Leiden. Gestern war eine Schwester da, die ich schon lange kenne von Oberstdorf, die vor wenigen Jahren, ein, zwei Jahren erfahren hat, dass sie Krebs hat, muss jetzt Chemotherapie machen. Man weiß nicht, ob es ganz weg ist. Ja, auch diese Ungewissheit. Jeder Fünfte erkrankt an Krebs, jeder Dritte stirbt daran. Umgekehrt, jeder Dritte erkrankt, jeder Fünfte stirbt daran in Deutschland. Es gibt Gott sei Dank auch solche, die geheilt werden, bis zum natürlichen Tod dann leben dürfen weiter. Ich sage mal, wo der Krebs dann nochmal auch zum Stillstand kommt. Der Herr hat ja für alles den Zeitpunkt, ganz klar. Ja. Aber es gibt auch seelische Leiden, die sind auch sehr verbreitet. Wo ich hinkomme, ich treffe überall Menschen, die auch seelisch belastet sind. Depressionen, Angstzustände, Sorgen, Einsamkeit, Verlassenheit, Trennungen. Alles Formen von Leiden, die auch sehr an die Substanz gehen können. Und was jetzt auch im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise sich ausbreitet, ist auch Arbeitslosigkeit. Dass viele keine Arbeit mehr haben. Dass man auch nicht weiß, wie man die Schulden dann abzahlt, das Haus abzahlt. Ja, auch Sorgen. Ich hoffe euch, dass es hier nicht so schnell kommt, für euch ja auch in der Gegend. Aber das sind auch Leiden. Es gibt aber auch Leiden, die speziell Christen betreffen können. Nämlich das Leiden um Jesu Willen, um des Herrn Willen. Und dazu zwei Verse in Matthäus 5, Vers 10, folgende. Da sagt der Herr Jesus: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Also hier ist der Aspekt des Leidens schon überschattet durch die Seligkeit. Wenn wir leiden um des Herrn willen, nicht um eigener Schuld willen, ist ein Unterschied. Ja, wenn wir uns zum Herrn bekennen und dann verspottet werden, vielleicht sogar verfolgt oder getötet in manchen Ländern jetzt schon, dann ist darauf die Seligkeit. Und so auch in 1. Petrus 4, Vers 14 schreibt der Apostel Petrus: Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Der Geist der Herrlichkeit. Aber um des Namens Christi willen. Nicht unseres Namens willen, um unserer Ehre willen, um unserer Selbstrechtfertigung willen, sondern im Bekenntnis zum Herrn in seiner Nachfolge. Ich könnte weitere Arten nennen, das Leiden auch an Sucht und vielen anderen Dingen, das kann ich jetzt nur erwähnen. Aber die Frage, die zweite Frage jetzt, woher kommt das Leid? Das, was viele Menschen vorbringen, auch gegen den Glauben, ich kann nicht glauben, ein Gott, der so viel zulässt in meinem Leben, den kann es doch gar nicht geben, Gott soll doch Liebe sein, aber wo ist das jetzt und so, ja, diese Fragen habt ihr vielleicht auch schon gehört von ungläubigen Menschen. Auch Menschen, die vielleicht auch viel erlebt haben, Schlimmes. Nun, ich kann zunächst von der Bibel her einmal eine globale Antwort geben. Wir können nicht jedes individuelle Leiden direkt erklären, jedes einzelne Leiden. Aber es gibt eine globale, umfassende Erklärung, dass überhaupt Leiden in der Welt ist. Dass es überhaupt Hungersnöte gibt, Überschwemmungen, Katastrophen, Erdbeben, Vergänglichkeit, Mühsal und Tod. Das war nämlich nicht immer so. Es gab eine Zeit, wo es all dieses nicht gab, wo alles in Harmonie war, wo kein Tier das andere auffraß, wo kein Mensch den anderen tötete. Und das war die Zeit vor dem Sündenfall. Kennt ihr hoffentlich alle? Am Anfang der Heiligen Schrift, Adam und Eva im Paradies, ich sehe das als Realität. Die Menschen müssen ja mal angefangen haben und es ist keine bessere Erklärung als das, was uns Gott hier sagt. Ein erstes Menschenpaar, das er geschaffen hat. Und daraus haben sich alle entwickelt, die wir hier sitzen. Ja, und Adam und Eva, sie lebten unbeschwert in Harmonie mit der ganzen Schöpfung, auch mit der Tierwelt. Da gab es auch schon Löwen und so weiter, ohne dass sie aufgefressen wurden. Aber dann kommt eben diese Störung hinein in die Schöpfung, was wir als Sündenfall bezeichnen, dass die Schlange auf Eva übrigens zugeht. Wir müssen es schon genau beobachten, das ist interessant, ja. Und Eva geht dann auf Adam zu. Die Frau ist medial empfänglicher durch das Okkulte als der Mann. In der Regel ist meistens Hexen und Wahrsagerinnen. Frauen sind medial empfänglicher. Die meisten Medien sind Frauen. Und so auch hier. Satan benutzt immer den schwächsten Punkt, auch in den Geschlechtern. Ja, und beim Mann ist es dann die Frau. Ich brauche nichts weiter dazu sagen. Er wollte seine Frau da nicht allein lassen und hat dann auch davon gegessen. Hat dann auf die Stimme seiner Frau gehört. Wir hatten vorhin übrigens auch das Thema, das ist eine Begründung, gerade auch wegen der Gemeindefrage, dass nicht Adam, sondern Eva zuerst versucht wurde. Aber der Mann hat dann auch mitgemacht. Vielleicht, ich will jetzt nicht mehr sagen, als in der Schrift steht, aber er wollte sie sicherlich mit dieser Entscheidung nicht allein lassen und hat auf ihre Stimme mehr gehört als auf die Stimme Gottes. Alle sind Sünder, ob Mann oder Frau, versteht mich nicht falsch. Ja, aber es ist doch interessant, dass der Satan hier die Schwachpunkte beim jeweiligen Geschlecht auch ganz genau kennt. Die Medialität oder die Sexualität dann beim Mann. Und so wollen wir auch auf diesen Gebieten besonders wachsam sein. Ja, jedenfalls kommt dadurch der Sündenfall, sie essen von dieser Frucht, war das ein Apfel? Ich habe wunderbare Äpfel bei aus unserem Garten, ungespritzt, halbes Jahr haltbar, Winterrambur heißt die Sorte. Ist auch für den Allgäu empfehlenswert. Ja, die wachsen auch noch in den Bergen vielleicht sogar. Aber jedenfalls, es war kein Apfel, sondern es war die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nämlich, dass der Mensch wie Gott sein will, gottgleiches Wesen, gottgleiches Wissen, Bewusstseinserweiterung, Selbststeigerung, eine Menschheit heute, eine Religion, neuer Turmbau zu Babel. Immer dieses Streben, die Menschen, was wir auch gestern gehört haben, die Weltökumene zu schaffen, nicht mehr auf Gottes Reich zu warten, alles vorwegzunehmen, tausendjährige Reich selber verwirklichen jetzt, etwa im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Das große Programm in den Kirchen, ja, wir bauen selber jetzt das Friedensreich, Weltkirchenrat, Ökumene und so weiter. Von Anfang an bis heute immer das gleiche Lied. Der Mensch will ohne Gott sich selber aus dem Sumpf ziehen und will selber sein wie Gott. Und die Folge ist der Sündenfall, ist der tiefe Sturz in den Sprüchen, die ich ja demnächst auch in Bad Hainach auslege mit Gottes Hilfe. Ich habe eine Einladung hinten ausgelegt. Da ist der bekannte Vers in den Sprüchen Salomos: Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht? Hochmut kommt vor dem Fall. Steht viel Beherzigenswertes drin in diesen Sprüchen. Wobei Salomo am Ende seines Lebens leider auch versagt hat. Ob er dann nochmal umgekehrt ist, können es nur vermuten, wenn wir sagen, dass er das Buch Prediger vielleicht dann sogar nach seinem Fall noch geschrieben hat und nochmal zur Umkehr auch fand. Nun, das nur nebenbei bemerkt. Jedenfalls, es kam zum Sündenfall und infolge dieses Sündenfalls kommt nun das Leiden in die Schöpfung hinein. Das ist die Erklärung, die wir auch unseren Mitmenschen geben können, dass das Leiden die Folge der Sünde ist, des Sündenfalls von Anfang an. Und es pflanzt sich fort durch alle Generationen. Auch wir leiden heute noch unter den Folgen der Sünde, die Eva und Adam oder Adam und Eva begangen haben. Manche verstehen das biologisch, man kann es aber auch so verstehen, dass sich das einfach in der Menschheit fortpflanzt. Diese sündige Wurzel in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes, schreibt der Apostel Paulus. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Und infolge dieses gefallenen fleischlichen Wesens ist die Sünde in jedem vorhanden und auch das Leiden in die Schöpfung gekommen. Und zwar als Strafe. Gott hat seine Strafe ausgesprochen und da werden dann die Leiden, die auch heute noch uns treffen, beschrieben. In 1. Mose 3 heißt es dann zunächst über die Schlange. 1. Mose 3, Vers 14, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Einzahl. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist das erste Messiasbekenntnis in der Bibel, wenn man so sagt, nämlich der Kampf zwischen Satan, der Schlange, und Christus, dem Samen der Frau, der der Erlöser sein wird. Denn Jesus ist auch ein Nachkomme Adams und Evas, natürlich in seiner menschlichen Art. Aber in der göttlichen Art ist er der reine, sündlose Sohn Gottes und ist bewahrt worden vor der Sünde. Er hat nie gesündigt und ist auf wunderbare Weise auch bewahrt als der Sohn Gottes, der nicht durch den Samen des Mannes, sondern durch den Geist Gottes gezeugt wurde. Maria allerdings, die Mutter Jesu, war nicht sündlos. Ja. Steht nirgends in der Bibel. Sie braucht genauso die Erlösung durch ihren Sohn Jesus Christus. Wir können nicht Maria als Erlöserin oder Miterlöserin dogmatisieren, wie das jetzt beabsichtigt ist. Allein Jesus schafft Erlösung und Heilung. Und dann heißt es zur Frau, Vers 16, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Es ist Folge des Sündenfalls hier. Die Mühsal bei der Schwangerschaft, die Wehen. Jede Frau, die Kinder bekommen hat, weiß, dass das einfach auch weh tut. Und dann auch das Begehren zwischen den Geschlechtern, was auch mancherlei Schuld und Abhängigkeiten mit sich bringt. Aber auch sicherlich das, was wir Liebe nennen, ist doch immer wieder siegreich, auch inmitten allem, was durch die Sünde gebrochen ist. Die Liebe des Herrn, die auch in der Liebe der Ehe sich dann auswirken darf. Und da gilt dann Epheser 5, die Hauptstellung des Mannes, die liebevolle Unterordnung der Frau unter den liebenden Mann. Ja, das hängt ja zusammen, der Mann soll die Frau lieben, die Frau soll sich dem Mann, der sie liebt, unterordnen und auch sie unterordnen, damit er sie wieder liebt. Also das ist ein Geben und Nehmen gegenseitig. Das wäre jetzt sicherlich in dem Buch von Bruder Pieper ausführlicher dargestellt. Möchte ich jetzt nicht vertiefen. Und dann heißt aber noch über die Mühsal der Schöpfung, Vers 17, zu Adam sprach er, der Herr, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht. Um deinetwillen mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Mühsal der Arbeit, Vergänglichkeit und Tod. Steht hier übrigens Staub zu Staub. Steht hier auch Asche zu Asche? Nee, ist nur nebenbei bemerkt. Heute kommt immer mehr die Feuerverbrennung. Ich möchte kein Dogma jetzt draus machen, aber ich sage nur, die biblische Begräbnissitte im Judentum und im Urchristentum, das war immer die Erd- oder Höhlenbestattung. Die Verbrennung, die gab es damals und gibt es auch heute bei den heidnischen Religionen, etwa im Hinduismus, die Witwenverbrennung. Also wenn ihr es bestimmen könnt, lasst euch, wenn ihr auch, das ist auch ein Gehorsamsschritt einfach, kein heilsentscheidender Schritt, aber ein Gehorsamsschritt, wenn man es tun kann, soll man sich erdbestatten lassen. Das ist meine Erkenntnis aus der Heiligen Schrift. Aber das sind nicht heilsentscheidende Fragen, aber einfach Gehorsamsfragen, wenn man das so erkannt hat vom Wort Gottes. Wir haben auch in unserer Aufklärungsreihe jetzt ein Heft über die Frage der Feuerbestattung ausgebracht, von Bruder Markus Rudisiele, sehr tiefgehend. Er macht auch keine heilsentscheidende Frage draus, aber Erde zu Erde und nicht Asche zu Asche. Wird bei Beerdigungen ja immer hinzugefügt, oft. Und nimmt auch immer mehr zu, auch unter Christen. Deshalb wollte ich es einfach mal erwähnen. Es gibt mancherlei Gehorsamsschritte in unserem Leben, wenn wir von der Heiligen Schrift etwas erkannt haben. Manchmal dauert es lange. Ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich glaubensgetauft wurde, obwohl ich schon gläubig war. Ja, das ist manchmal ein langer Erkenntnisprozess. Vor 4 Jahren wurde ich getauft, Gott sei Dank. Aber es war für mich ein Gehorsamsschritt, als mir das dann doch endlich klar wurde, dass die Bibel das so sagt in dieser Reihenfolge, Glaube und Taufe. Können jetzt viele sagen, aber ich will beim Thema bleiben. Jetzt, also das Leiden, viele Formen und das Leid, woher kommt es? Durch den Sündenfall und wirkt sich aus. Damit ist, wie gesagt, noch nicht jedes persönliche Leiden erklärt, dass man sagt, warum leidet der jetzt und jener nicht? Hat der jetzt mehr gesündigt als der andere? So haben ja auch die Freunde Hiobs gefragt, als er vom Leiden so stark getroffen wurde. Es wurde ihm alles genommen, aber wir wissen ja, wenn wir das Buch Hiob lesen, dass es die Frage Satans war, sollte er dich, Gott, umsonst lieben, der Hiob? Wenn es ihm gut geht, dann liebt er Gott, aber wenn es ihm schlecht geht, wird er Gott absagen. Das sagt ja dann sogar die Frau Hiobs, sag Gott ab und stirb und so. Aber das ist nicht göttlich. Hiob ist nicht zum Atheisten geworden in allem seinem Leiden. Er hat zwar geklagt und hat sogar gesagt, er verwünscht den Tag seiner Geburt, aber er hat immer noch mit Gott geredet, zu Gott geredet. Er hat nie alles in sich hineingedrückt, sondern hat den Dialog mit dem Herrn geführt, weiterhin. Bei aller Klage, wir dürfen auch klagen, wenn wir leiden, aber wir sollten auch das Danken nicht vergessen. Ich danke auch Gott jeden Tag, dass ich überhaupt noch aufstehen kann. Ich habe auch schon manche Wehwehchen gehabt, auch 2-mal Hexenschuss letztes Jahr. Der Bruder Antholzer wird es nachvollziehen können, sicherlich auch mit dem Rücken, ja, das tut schon sehr weh. Aber der Herr hat immer wieder hindurch geholfen und sind jeden Tag dankbar, wo wir noch aufstehen und ihm dienen dürfen. Nun die dritte Frage, gibt es einen Sinn des Leidens? Abgesehen jetzt von diesem globalen Verständnis, was ich jetzt versucht habe, kurz zu entfalten. Es gibt ja Deutungsversuche, auch wenn wir nicht jedes persönliche Leiden erklären können, aber doch den Versuch zu sagen, du hast jetzt dieses Leiden, weil Gott dir etwas damit zeigen will. Und nun die erste Erklärung, die viele Menschen parat haben, aber dann meistens über die anderen, die leiden müssen, lautet dann, Leiden kommt als Strafe. Ja, du warst so ein schlechter Kerl, hast was Böses getan, dann wirst du auch bestraft, du musst leiden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Differenziert muss man manchmal auch beantworten Dinge. Es gibt natürlich Leiden als Strafe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Bank einbreche und werde gefasst, was passiert dann? Ja, dann komme ich zu Recht ins Gefängnis. Das ist dann auch Leiden, aber auch selbstverschuldetes Leiden. Oder auch Geschlechtskrankheiten durch außereheliche Kontakte und solche Dinge. Das kommt dann auch als Strafe, selbstverschuldete Dinge. Aber man kann es nicht immer 1:1 aufrechnen. Nicht immer 1:1. Es gibt einfach auch Leiden, was allgemein mit dem Sündenfall zusammenhängt. Und nicht immer hat der Mensch jetzt konkret gesündigt, wenn er jetzt krank geworden ist. Es kann Zusammenhänge geben. Dann heißt es auch nach Jakobus 5, die Ältesten zu rufen und die Schuld zu bekennen, über sich beten zu lassen. Das ist die biblische Vorschrift bei Krankheit, ja, wenn man Heilung sucht. Natürlich dürfen wir auch zum Arzt gehen, selbstverständlich. Gott hat auch da Gaben und Kenntnisse gegeben. Aber eben auch biblisch die Ältesten zu rufen. Aber es kann sehr grausam sein und seelsorgerlich gar nicht hilfreich, Wenn wir einem Menschen, der schon sehr leidet, noch zusätzlich Leiden verursachen, wenn wir ihn so beschimpfen und beschuldigen. Und Hiob hat ja gesagt zu seinen Freunden, ihr seid leidige Tröster. Die haben ihn noch tiefer ins Loch hinuntergestoßen durch ihre Vorwürfe. Du hast gesündigt. Und sie haben ja diese Waage immer vor Augen gehabt. Viel Schuld, viel Strafe. Also seelsorgerlich müssen wir sehr vorsichtig sein, ob wir Menschen wirklich helfen, wenn wir ihnen dann noch Vorwürfe zusätzlich machen. Prüfen wir da uns wirklich. Und immerhin, die Freunde Hiobs haben eines richtig gemacht. Sie sind erst mal eine Woche zu ihm hingesessen, in seine Grube da, wo er sich mit den Scherben gekratzt hat, und haben einfach geschwiegen, mitgelitten. Und dann haben sie erst gewagt, den Mund zu öffnen. Schweigen wir auch so lange, wenn wir von jemand hören, der schwer leidet, oder schießen wir gleich los, da eine Ursache, das ist der Grund, und so denkt ja der Mensch. Aber wie gesagt, viel Leiden ist einfach unerklärlich. Und trotzdem möchte ich sagen, manchmal kann es doch eine Hilfe sein, wenn wir auch positive Erklärungen dem Menschen geben. Jetzt nicht nur diese Vorwürfe als Strafe. Kann manchmal sein, muss aber oft nicht sein. Aber positive Erklärungen, hilfreiche. Und da möchte ich einige kurz nennen. Zum Beispiel, dass Leiden uns lehren kann, Gott ganz zu vertrauen. Es treibt uns zum Herrn hin, näher zu ihm. Manche tun allerdings das Gegenteil, die lassen sich dann wegtreiben, werden zum Zweifeln, zum Atheismus getrieben, zum Unglauben. Aber wenn wir es so aufnehmen, dass wir sagen, näher, Herr Jesus, zu dir, dann ist das Leiden zum Segen. Ich habe gerade kürzlich ein Traktat von Johannes Gossner in die Hand bekommen, vom Segen des Leides. Er hat ja auch das Herzbüchlein geschrieben und manches. Und da steht manches drin, was auch mir schon mehrfach eine Hilfe war. Gerade wenn man zum Beispiel von Menschen angegriffen, angefeindet wird, wo man denkt, das sind Geschwister, das gibt es ja auch manchmal leider, solche Dinge. Und da schreibt Gossner, dass jeder Mensch zubereitet wird und Geschwister sich auch manchmal auf diese harte Weise gegenseitig zubereiten, gegenseitig abschleifen, dass wir als Edelsteine für das Himmelreich geschliffen werden. Zitiere einmal etwas daraus. Er schreibt, wo Gott sein Bild recht ausprägen und eindrücken will, da reinigt, fegt und wäscht er nicht nur oben hin und leicht, sondern er taucht ganz ein, er beizt, er versenkt ins Meer der Bitterkeit wie den Jona, wie den Psalmist, der sagte, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Willst du nicht in diese Beize, so wird in Ewigkeit nichts aus dir. Eine Beize ist so ein reinigendes Bad, aber sehr hart, ich glaube mit Säure oder Lauge oder wie auch immer. Und gebeizt, schreibt Gossner weiter, wirst du in der anderen Welt doch, wenn nicht hier, dann nach dem Tod. Leiden müssen wir allemal, wenn nicht hier, dann dort. Hier in Gottes Hand, dort im Feuerpfuhl. Aber dort ist dann ein Leiden, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man nicht hier zubereitet ist, im Leidenstal. Und dann schreibt er, gib dich doch lieber hier dem Herrn als deinem Freund und Vater in die Hände, als dann seinem ewigen Gericht. Die Hand des Vaters, also Gottes, macht es so, dass du es ertragen kannst und gibt die nötige Kraft dazu. Darum wundere dich nicht, dass dich auch gute Menschen verkennen, falsch beurteilen, tadeln, richten oder was immer sie an dir tun. Sie tun dir den besten Dienst. Du sollst sie umso mehr lieben, auch die, die dich verklagen, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Ja, es gibt es leider auch, die wissen es nicht anders und behaupten was. Da heißt dann, sie sehen jetzt nicht und werden umso beschämter vor Gott stehen, wenn sie es einmal sehen werden. Dann sind sie und du gleich gereinigt. Das ist die beißendste und schärfste Lauge, von Heiligen gebeizt zu werden. Aber es muss so sein, sonst gehen die großen Flecken nicht heraus. Ja, so wollen wir also auch, wenn wir Tadel erfahren, prüfen, ist es berechtigt. Wollen uns natürlich korrigieren lassen, aber selbst wenn wir es als nicht berechtigt empfinden, als Prüfung, ja, als Zubereitung, als Reinigung aufnehmen. Leiden soll uns lehren, Gott ganz zu vertrauen. Auch Leiden in Form von Angriffen, sogar von vielleicht auch Nachbarn oder auch sogar von Mitchristen gibt es auch. Und wenn wir jemanden kritisieren, seien es auch Mitbrüder, Mitschwestern, dann sollen wir es in Liebe tun. Liebe und Wahrheit gehören immer zusammen. Leiden lehrt uns Gott ganz zu vertrauen. Leiden kann dazu führen, dass wir umkehren, von einem oberflächlichen Leben zur Tiefe gelangen. tiefgründiger Glaube kommt nur durch Leidenstäler. In meinem Leben war es auch so, dass ich bis zum 30. Lebensjahr relativ unbeschwert gelebt habe. Und dann kam ein Leidenstal nach dem anderen. Das fing so 1989 an, in dieser Zeit, als ich hier in der Gegend wohnte. Und da kam dann ein Leidenstal nach dem anderen. Und der Herr hat mich aber dadurch geläutert, vielleicht läutern müssen, weil ich sehr oberflächlich war vorher, auch schon als Christ. Und wenn man da nicht hindurchgeht, dann bleibt man vielleicht auch an der Oberfläche. In Jesaja 26, Vers 16 lesen wir, Herr, wenn Trübsal da ist, suchen wir dich. Erst dann, leider oft erst dann, aber vielleicht doch hoffentlich auch schon vorher. Sicherlich kennt ihr auch diesen Film über die Joni, die junge Frau, die seit einem Kopfsprung ins Wasser bis zum Hals gelähmt ist und durch diesen Film bekannt wurde. Sie malt ja mit dem Mund und singt auch und so weiter. Und von ihr wird ja der Satz überliefert, der sicherlich nicht leicht nachzusprechen ist. Lieber sitze ich hier in diesem Rollstuhl und gehöre Jesus, als dass ich ihm mit zwei gesunden Beinen ein ganzes Leben lang davonlaufe. Das kann sie nur sagen, weil sie weiß, dieses Leben hier ist begrenzt. Das ist sicherlich für sie nicht so schön, gelähmt zu sein. Und doch kann sie dem Herrn noch dienen. Sie kann auch sprechen und noch mit dem Mund etwas tun. Aber sie wird dann den neuen Leib bekommen. Und den werden wir dann alle bekommen, wenn wir an Jesus glauben, dem Himmel, den himmlischen Auferstehungsleib. Und das ist unser Trost, unsere Freude, auch bei allen Wehwehchen. Je älter man wird, in der Regel wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Kommt mal da was und dort. Ich weiß nicht, ob es schon jemand auch erlebt hat. Da zwackt es mal hier und mal dort. Und so bereitet uns der Herr auch vor, dass wir gerne in sein Reich gehen. Jetzt nicht irgendwie aus Resignation oder Bitterkeit, sondern einfach sehen, ja, ich habe hier meine Zeit dem Herrn dienen dürfen, habe mein Leben hoffentlich sinnvoll zugebracht, wünsche ich jedem, dass man schon früh mit dem Herrn geht, dass es die Jahre ausgefüllt sind. Ich bin dankbar, dass ich mit 18 Jahren zum Herrn finden durfte. Relativ früh, hätte gern noch früher sein dürfen, aber durch alle Tiefen auch hat er mich nie losgelassen. Ich darf bis heute mit ihm gehen und wünsche uns auch, dass unser Leben dann so sein kann, wie es auch bei den Vätern hieß, er starb alt und lebenssatt. Ja, geistliches Wachstum gehört eben auch dazu und das geschieht durch Leiden. So lesen wir in Hebräer 12, Vers 11, jede Züchtigung aber, man kann da auch Leiden einsetzen, aber Züchtigung vom Herrn, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Also Leiden ist auch eine Schule, durch die wir gezüchtigt werden, zubereitet. So wie wir jeden Tag lernen in der Schule, die Schüler und Schülerinnen, ja, so lernen wir auch in der Leidensschule. Und wenn wir im tiefen Tal drinnen sind, dann sehen wir oft nicht darüber hinaus. Aber wir wissen, oben scheint die Sonne, ist die sonnendurchflutete Ebene, wo der Herr schon seine Freude und die Auferstehungskraft bereithält. Und das gibt uns Kraft, auch die Leiden zu ertragen. Ein bettlägeriger Mensch, der zum Beispiel eben nicht mehr aufstehen kann, auch nicht mehr in den Gottesdienst gehen kann, vielleicht, vielleicht trifft es den einen oder anderen früher oder später auch, wir wissen es nicht. Der kann aber immer noch das Wichtigste tun, ein bettlägeriger Mensch. Und was ist das? Ja, der Gebetsdienst für die Geschwister in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, die Menschen oder für die Missionare. Wir haben, muss ich gestehen, leider nicht immer so viel Zeit, nehmen uns nicht immer so viel Zeit, stundenlang alle durchzubeten. Ja. Wir halten zwar auch zu Hause mehrfach am Tag Andacht, mal mit den Kindern, auch mal allein und auch mit der Ehefrau, aber es sind keine vielen Stunden. Und aber im Bett, wenn man im Bett liegt, dann kann man wirklich viel Zeit, sich noch mehr Zeit zum Gebet nehmen, als jemand tut, der so aktiv im Berufsleben sich auch einsetzen muss. Das nur als Trost. Auch man braucht sich da nicht wertlos fühlen, sondern hat noch einen ganz wichtigen Dienst. Und jedes Mal, wenn ein Mensch heimgeht, der bettlägerig war, ist ein großer Verlust für die Gemeinde, wenn es ein Beter oder eine Beterin war. Die sind nicht zu ersetzen. Da können nur neue nachrücken, die dann vielleicht auch ohne bettlägerig zu sein, ja, wirklich den Gebetsdienst in Treue tun. Und wir alle sollten Beter sein. ist ein großer Segen, auch wenn in der Gemeinde Gebetszeiten sind, auch Gebetsstunden, würde ich jeder Gemeinde auch nahelegen, das zu vertiefen. Leiden kann dann auch zu besonderen Diensten bevollmächtigen. Alle, ich sag mal so, bedeutenden Männer oder Frauen in der Heiligen Schrift und auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu wurden durch Leidenstäler geführt. Da könnt ihr anfangen, schon bei Mose, ja, der 40 Jahre in Ägypten war, dann 40 Jahre in der Wüste und dann erst im 80. Lebensjahr zu seinem großen Dienst vom Herrn berufen wurde. Widerstrebend, wissen wir ja, ich kann nicht reden und so weiter. Er hat wirklich Bescheidenheit auch gelernt. Vielleicht war er auch ein bisschen feige und es geht über seine Kraft. Aber Gott hat ihm die Kraft dann gegeben, als 80-jähriger Mann vor den Pharao zu treten. Genauso könnten wir Hiob nennen, habe ich schon gesagt, oder auch den Apostel Paulus. Der hieß ja zuerst Saulus. Und Saulus, das ist der große König Saul, der alle ein Haupt überragte. Ganz groß, ja, hat die Christen verfolgt. Und dann hat er sich einen neuen Namen geben lassen, Paulus. Und das heißt, der Geringe, der Kleine. Ne? Dazu dient auch das Leiden. Bei seiner Bekehrung war er 3 Tage erblindet. Und er hat einen Pfahl im Fleisch behalten, damit er sich nicht überhebe seiner großen Offenbarungen. So sagt uns die Heilige Schrift. Etwa in 2. Korinther 12, da werden diese großen Offenbarungen beschrieben. Und dann schreibt er in Vers 7, 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er, nämlich der Herr, hat zu mir gesagt, schreibt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum, so sagt jetzt Paulus wieder, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das ist das geistliche Geheimnis. Wenn wir schwach sind, ist der Herr in uns stark. Und wenn wir uns aber auf unsere Kraft etwas einbilden und sagen, ja, ich mache das schon, Power, Muskeln und so, dann kann sehr schnell ein kleines Virus kommen und uns flach ins Bett legen. Habt ihr das auch schon erlebt? Gerade wenn man so aktive Zeiten hat und meint, jetzt ziehen wir das durch. Plötzlich wird man grippekrank. Grippe ist jetzt nur eine leichtere Form des Leidens, kann aber auch tödlich sein, wenn man es nicht entsprechend behandeln kann. Aber auf jeden Fall werden uns die Grenzen unserer selbst eingebildeten Kraft oft sehr schnell dann bewusst. Und wie gut, wenn wir wissen, nach oben zu schauen, auf den Herrn zu vertrauen und nicht auf uns selber zu setzen. Wer auf sich selber setzt, setzt aufs falsche Pferd. Ja. Das galoppiert sehr schnell davon und dann ist nichts mehr da. Aber wenn wir auf den Herrn vertrauen, wird er uns nicht im Stich lassen. Das hat er verheißen. Ich komme zum letzten Teil. Gibt es einen Weg zur Überwindung des Leidens? Es gibt mindestens 2 Wege zur Überwindung des Leidens. Der erste Weg ist ganz einfach der, dass Gott Leiden wieder hinwegnimmt. Ja. Und das ist so schön aus oft zu erfahren, es gibt Zeiten der Dürre im Leben, aber es gibt auch wieder Zeiten der Erfrischung, der Erquickung, der Freude. Das war das, was ich am Anfang gelesen habe, und so ein Leitvers sozusagen für diese Predigt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also er kann Leiden wegnehmen, er kann Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit verwandeln, er kann Krankheit wieder in Gesundheit verwandeln, er kann Sorge in Getrostheit verwandeln. Und was ist aber dann in den Fällen, wo Gott das Leiden nicht oder nicht sofort wegnimmt, wo es lange andauert, vielleicht sogar bis zum Tod? Da gilt es dann, das andere geistliche Geheimnis zu lernen. Dass nämlich wir im Leiden lernen, ganz uns auf ihn zu werfen, an ihm uns festzuklammern. Und zwar gibt es da auch einen Vers, der zunächst sehr geheimnisvoll klingt, im Philipperbrief, Philipper 3, Vers 10 und Vers 11. Da heißt es, ihn, nämlich Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Gleichgestaltet, Gemeinschaft gewinnen mit Christus. Und zwar, wenn wir Gemeinschaft seiner Leiden erringen, dann erringen wir auch die Gemeinschaft seiner Auferstehung. Dann wird auch seine Auferstehungskraft in uns mächtig. Auch wenn das äußere irdische Leiden uns immer noch anhaftet. Die Vergänglichkeit, die Krankheit, äußere Nöte, innere Nöte, seelische Nöte. Aber wir dürfen von der Auferstehungskraft jeden Tag erquickt werden. Wir bitten den Herrn, Herr, schenk mir deine Kraft. Aber die erfahren wir nur, wenn wir wirklich in der Gemeinschaft mit ihm sind, wenn wir seine Kinder sind, nicht wenn wir außerhalb von ihm stehen oder unbußfertig sind und nicht Buße tun über unsere Sünden, sondern wir sollen alles ihm bringen, Reinigung und Heiligung durch sein Blut erfahren. Bereits 700 Jahre, bevor Jesus als Sohn Gottes in die Welt sichtbar kam, er war ja schon von Ewigkeit her beim Vater, hat aber der Prophet Jesaja das geschaut, den Gottesknecht geschaut, der für uns gelitten hat. Und zwar in Jesaja 53, die bekannten Verse, wo es dann heißt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Geheimnis. Jesus ist uns vorangegangen durch das Leidenstal. Unser Leiden kann zu seinen Leiden nichts hinzufügen. Das dürfen wir nicht verwechseln in irgendeiner mystischen Weise. Ja? Er hat alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Das vollkommene Opfer am Kreuz, Hebräer 9. Wir können das Opfer auch nicht wiederholen in irgendeiner Weise auf dem Altar oder so, und so weiter. Sondern es ist wirklich alles vollbracht. Aber wir gedenken an sein Opfer, an sein Sterben, um unsere Schuld hinwegzunehmen, auch beim Brotbrechen. Ja, dürfen wir ganz besonders daran erinnert werden und auch Buße tun und dem Herrn alle unsere Sünde bekennen. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft mit ihm sind, dann wird uns auch, wie schon gesagt, seine Auferstehungskraft zuteil, nur dann. Denn er ist nicht im Grab geblieben, im Leidens- und Todesgrab, sondern siegreich auferstanden am dritten Tag. So kann schon ein Hiob im alten Bund ausrufen, in dieser prophetischen Schau auf den Messias, Hiob 19, Vers 25. Und das ist ein ungeheurer Siegesruf inmitten dieses doch recht dunklen Hiob-Buches, wo es um so viele Kapitel, um diese Klagen, um diesen falschen Trost und dann auch am Schluss um den richtigen Trost geht. Aber da heißt es in Hiob 19, Vers 25, ganz plötzlich wie ein Orkan bricht das herein, diese Erkenntnis bei dem Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Hier steht sogar, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat festgehalten am Erlöser. Inmitten aller scheinbaren Gottverlassenheit. Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So heißt es im Römerbrief. Und in Römer 8, bevor ich jetzt noch mit einem Gedicht als Gebet schließe, möchte ich auch noch Römer 8, Vers 18 lesen, wo der Apostel sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und nun abschließend als Gebet das Gedicht Stille im Sturm. Der Verfasser ist unbekannt, aber es bringt so zum Ausdruck, diese Stille, die wir mitten im Sturm doch haben dürfen, die Geborgenheit im Herrn und Heiland Jesus Christus. Und dennoch, wenn es auch tobt und stürmt und dunkel mich umhüllt, wenn Woge sich auf Woge türmt, und fast mein Schifflein füllt, Ja, dennoch will ich stille sein, nicht zagen in Gefahr, will flüchten mich in Gott hinein und ruhen da immer da. Gleich wie ein neugeborenes Kind liegt still im Mutterschoß und trotzt dem allerstärksten Wind, ist froh und sorgenlos, so will auch ich, mein treuer Hort, mich dir fest anvertrauen und stille auf dein göttlich Wort in Nacht und Stürmen bauen. So wüte nur, du wildes Meer, und droh nur, Felsenriff, es ist der allgewaltige Herr in meinem kleinen Schiff. Er ist der Mann, er führt's hinaus, obwohl ich Staub nur bin. Er bringt mich durch des Meeres Gebraus zum Friedenshafen hin. Ja, wir wollen weiterbeten und uns dazu erheben, wer kann. Ja, lieber Heiland, du bringst uns, bringst auch mich durch des Meeres Gebraus zum Friedenshafen hin. Herr, unser kleines Leben ruht in deiner Hand. Und doch kennst du jeden persönlich mit Namen. Ja, du hast uns mit Namen gerufen, wir sind dein. Halte uns in deiner Hand. Du weißt, wie es jedem Einzelnen hier geht, wo Sorgen sind, wo Krankheiten sind, wo irgendwelche Nöte drücken. Stärke jeden Einzelnen von uns. Zeige uns dein himmlisches Ziel immer wieder neu, damit die Schatten der Finsternis uns nicht zu Boden werfen, sondern wir die Freude in dir sehen dürfen. Auch in den politischen Entwicklungen, die kommen, auch in den endzeitlichen Gerichtswehen, die über diese Welt ergehen. Herr, bring du uns hindurch als Einzelne. Bring auch diese Gemeinde hindurch. Bring uns ans Ziel zur Seelenseligkeit. Amen.